Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zu einer neuen Staffel von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer neuen Miniserie werden wir zurück zu den Anfängen gehen, nämlich zu unserer allerersten Folge eigentlich. Die war damals über die Bezirke in Wien. Und weil wir das damals eigentlich relativ kurz abgehandelt haben, machen wir jetzt gleich eine Miniserie draus. Und zwar in den nächsten Folgen geht es um Wiener Bezirke, ihre Entstehungsgeschichte, wie Wien gewachsen ist. Wie ihr ja als aufmerksame Hörerinnen und Hörer wisst, gibt es ja dann immer wieder so Worte und Begriffe, die auftauchen, wie zum Beispiel der Linienwall oder die Vororte oder die Eingemeindung und so. Und jetzt werden wir uns mal diesen schönen und interessanten Dingen widmen und ein paar Rätsel aus der Vergangenheit aufklären. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich mich meinem Namen und Fritzis Namen nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren lieben Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns unterstützen, unsere Arbeit unterstützen. Und ganz besonders möchte ich mich dabei dem Walter S., dem Thomas H., der Astrid S. bedanken, die uns über PayPal und über Steady unterstützt haben. Und wenn ihr das auch machen möchtet, freuen wir uns natürlich sehr, wie ihr uns auch finanziell unterstützen könnt und unseren Podcast und unsere Arbeit. Das lest ihr auf unserer Website www.erzählmirvon.wien. Ja, seid dabei. Ja, und in unserer heutigen Folge widmen wir uns eben den Wiener Bezirken und zwar den Anfängen. Und wir werden das irgendwie in konzentrischen Kreisen machen und der erste Kreis quasi ist das alte Wien oder wirklich Wien innerhalb der Stadtmauern. Und wir gehen da jetzt wirklich ganz, 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 ganz an den Anfang zurück. Und ich sage mal Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi. Also wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz an den Anfang zurückgehen, hat man da auch schon Servus gesagt, wie die Römer das gesagt haben? Oder ist der Anfang noch früher als die Römer?
Der Anfang ist noch früher, noch viel früher. Also bis auf 4000 vor Christus kann man ja zurückgreifen. Aber so weit gehen wir nicht.
4000 vor Christus? Ja. Hat es da noch, ja, das ist schon wirklich sehr lang. Bis wohin gehen wir? Wann fangen wir an? Wann kann man das erste Mal davon reden, dass es Wien gibt?
Naja, Wien gibt, ich meine, das, so kann man von, bei den Römern müsste man da anfangen. Aber ganz kurz vorher zu erwähnen sind vielleicht die Kelten, die eben vor den Römern da waren. Die haben sich oder wo man weiß, dass die am Leopoldsberg gesiedelt haben. Was da ganz interessant ist, dass da schon der Name Vedunia auftaucht.
Was heißt das?
Vedunia heißt Wildbach und das eigentlich die Etymologie von Wien ist. Und nachdem Wildbach, es ist ja immer die Frage, war zuerst kommt der Name der Stadt vom Fluss oder der Name des Flusses von der Stadt.
Und ein geografisches Henne-Ei-Problem quasi.
Sozusagen, ja. Und nachdem aber Vedunia Wildbach heißt, ist fast anzunehmen oder ist ja fast sicher, dass eben der Fluss. Dass der Fluss zuerst war.
Und das ist jetzt der Wienfluss, oder?
Das ist der Wienfluss, der ja wirklich.
Nicht die Donau zum Beispiel oder der Alsbach, oder?
Nein. Der Wildbach, der Wienfluss war ja immer Wildbach, der sehr gefährlich war, wie man ja in verschiedensten Staffeln schon gehört haben.
Genau, wir haben ja eine eigene Staffel gemacht zum entlang des Wienflusses, eine hörenswerte. Okay, also da war der Wildbach und dann kamen irgendwann einmal ein paar hundert Jahre, tausend Jahre später die Römer bis ins...
Nein, ein paar Jahre.
Nein, ein paar Jahre.
Ein paar Jahre, also ja, ein paar Jahrzehnte vielleicht, also so um 100 nach Christus, 90 und 100 nach
Christus. 100 nach Christus sind die Römer kommen erst. Ins Königreich Noricum, zur Noricum-Affäre.
Das ist Lager, das war Königreich Noricum, das haben die ja, besetzt, mehr oder weniger. Und da ist eben das Lager Carnuntum und als Auxiliarlager Vindobona gebaut.
Also Auxiliar heißt quasi Hilfslager, oder?
Hilfslager, ja, Nebenlager.
Also das, die Hauptstadt war eigentlich gar nicht Wien?
Nein, war Carnuntum.
Und Was hat jetzt für Wien gesprochen als diesen geografischen Ort? Warum hat man sich da überhaupt angelegt?
Naja, schon viele, eben auch Jahrhunderte vorher schon deswegen. Weil, du musst dir ja vorstellen, dass die Donau eben sowieso als Fluss, an einem Fluss waren ja immer Siedlungen. Mhm. Und, die Voralpen haben ja gereicht bis eben knapp vor Wien und da war die Wiener, ist die Wiener Pforte, diese Enge zwischen Kahlengebirge und Leopoldsberg und dann, Kahlengebirge und Biesenberg, und dann auf einmal weitet sie das aus ins Wiener Becken. Mhm. Und dadurch hat sie die Donau, also aufgeteilt, haben sich Furten, waren Furten, wo man die Donau überqueren konnte. Eine bei Klosterneuburg, eine bei Stadlau. Und, und sehr fruchtbarer Boden. Und das hat also schon für Siedlungen, wie gesagt, vor den Römern gesorgt.
Mhm. Okay, und was haben die Römer dann da gemacht? Also die haben, die sind dann gekommen, haben sich gedacht, gute Lage, fruchtbarer Boden, die Donau nicht weit.
Ja, vor allem sehr gut schützenswert, entschuldige, weil ja, wie du weißt, im Norden, dort wo heute die Ruprechtskirche ist, dieser Steilabhang war.
Ja, genau.
20 oder noch immer ist. Also 20 Meter hoch, das war faktisch von, das heißt von der Nordseite, wo ja die Hauptbedrohung hergekommen ist, die germanischen Stämme, war das faktisch uneinnehmbar oder nur unter großen Verlusten für die Angreifer einnehmbar. Im Westen hast du wieder einen Fluss gehabt, den Otterglinger Bach, der Graben der heutige, das war auch also eine relativ natürliche Grenze. Und im Osten hat man hat dann eine Mauer gebaut, diese Römermauer, die Römerlagermauer. Im Osten Kramergassen, also so in ein bisschen westlich von der heutigen Roten Turmstraße. Und im Süden der Graben.
Wo der Grillparzer gewohnt hat.
Wo der Grill
später. Wohnt. Wurscht, egal. Aber weil wir auch geredet haben beim Grillparzer darüber.
Etwa, ja, genau. Wo der Grillparzer geboren wurde. Also dort hat man Reste von der Römermauer gefunden. Mhm. Eben im Süden der Graben, die Römermauer und davor ein Wassergraben. Mhm. Da haben die Römer, und der Hauptort, also der Mittelpunkt, war der Hohe Markt. Mhm. Da haben die, der heutige Hohe Markt natürlich. Da haben
der Würstelstandort.
Der Würstelstand, Römermuseum, da haben halt die Offiziere gewohnt und so weiter. Der Stickel am heutigen Hof war, oder am Judenplatz eigentlich, waren Baracken, Soldatenbaracken. Also, ja, war.
Wie viele Leute haben da ungefähr gewohnt zur Römerzeit?
Kann ich da nicht sagen. Es war, weil das innerhalb der Römermauern war ja faktisch die Garnison. Und die haben aber sehr viele Privatleute mitgebracht. Die haben ja Frauen, nicht verheiratet oder nicht, weil das war ja nicht so einfach, mitgebracht, Kinder. Und da hat es eben die Zivilstadt gegeben, die hauptsächlich entlang der dritten Bezirk, Rennweg und so weiter.
Ah.
Dort hat sich die Zivilstadt ausgestreckt, die ja in enger Verbindung mit der Garnison selber war.
Und was hat es dann in dieser Römerstadt selber drinnen gegeben? Also
Bäder, Spital, alles, wirklich alles Mögliche. Das war sicher sehr zivilisiert, wie man heute sagen würde.
Dann gab es ja noch diese Limesstraße. Kannst du zu der kurz was sagen? Die ist ja da vorbeigegangen. Das war ja quasi die Grenze des Römischen Reichs, oder?
Die Limesstraße hat die nördliche Grenze des Römischen Reiches eigentlich bezeichnet. Und die ist am heutigen Michaelerplatz vorbeigegangen. Also die Limesstraße kannst du ja noch sehr genau verfolgen, von der Werdingerstraße über die Herrengassen rein, Michaelerplatz, Reitschulgasse, Augustinerstraße nach Osten gehend. Mhm. Und aus dem Lager heraus ist die Via Decumana gekommen und diese beiden Straßen haben sie am Michaelerplatz gekreuzt.
Da sieht man ja auch diese Ausgrabungen noch und da ist ja auch ein Wirtshaus gewesen, so ein Eckwirtshaus.
Ja, da war es ein Wirtshaus, ob es ein Eck war, weiß ich nicht, aber damals, wie es ausgegraben worden sind in den 1980er, war das sehr schön sichtbar, also war eindeutig, dass Blumenranken und so weiter gemalt wurden.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in Wien war, am Michaelerplatz, eben haben meine Eltern erzählt, haben das gezeigt und das war irgendwie ganz neu und ich war total begeistert von diesem Gasthaus quasi, am Michaelerplatz.
Michaelerplatz, ja.
Na gut, okay, aber die Römer waren auch nicht ewig da, was ist dann passiert?
Die Römer sind da, die haben sich dann schon vermischt gehabt, ganz stark mit Germanen und so. Und die sind dann um 400 relativ genau abgezogen. Mhm. Und mit ihnen sind sehr wahrscheinlich sehr viele aus der Zivilstadt mitgezogen. Mhm. Und es haben sich dann Leute ganz sicher nur innerhalb der römischen Mauern aufgehalten. Aber jetzt eine kontinuierliche Siedlungskontinuität kann man eigentlich in dem Sinn nicht nachweisen. Da gibt es die verschiedensten Annahmen. Zum Beispiel eine davon ist der Berghof.
Mhm. Wo ist der bitte? Oder wo war der?
Berghof ordnet man zu dem Häuserblock Hoher Markt, Judengassen, Sterngassen und Makarellstraßen. Mhm. Eben bei deinem besagten, hinter deinem besagten Würstelstand.
Ah ja.
Und da sind Ausgrabungen gemacht worden und da hat eine bekannte Archäologin nach dem Zweiten Weltkrieg, die Hertha Aurel, Landbauer Aurel, die hat eben gesagt, da muss ein Gebäude gewesen sein. Sei es eine Burg gewesen, sei es ein großer Bauernhof, mehr oder weniger. Dem wird heute widersprochen, wenn man sagt, na, die hat ganz einfach gefunden, da war ja ein römisches Bad. Ich weiß nicht, ob du diesen großen Stein kennst, unten in der Makarellstraße.
Mhm.
Ja, neben den Stiegen, wenn man zur Sterngassen rauf, zum Judenplatz rauf, zum Judenviertel rauf geht, ist so ein riesiger Stein und da steht angeschrieben, dass der aus einer römischen Therme eben war, dort war. Und heute sagen ihm Leute, die daher der Ladenbauer widersprechen, dass ganz einfach, was sie gefunden hat, die römische Therme war. Also die.
Naja.
Von einer, weiß man nicht. Es war dann die Rede von einem Samo, der ein fränkischer Mensch war, der einen Slawenaufstand inszeniert hat. Aber das liegt alles so eher im Dunkel der Geschichte.
Also das frühe Mittelalter ist nicht so, ist in Wien nicht so gut erforscht.
Naja, es ist wenig da. Es gibt dann irgendwelche Berichte, die man aber nicht weiß, ob die stimmen oder nicht. Also 881 ist die erste wirklich schriftliche Erwähnung von Wien, eine Schlacht gegen die Ungarn, Apud oder Ad Veniam. Mhm. Da wird Wien eindeutig genannt.
Okay. Und wie ist es dann weitergegangen in Veniam?
Nein, es ist dann so weitergegangen, dass ja die...
In Venia.
Apud. Apud Veniam oder Ad Veniam. Und die hat dann 976 der Kaiser Otto einen Menschen aus einem fränkischen Fürstengeschlecht in der Nähe von Bamberg mit der Markgrafschaft im Osten belehnt, weil da sind ja immer die Ungarn reinkommen vom Osten und haben bedrohtes Reich, Heilige Römische Reich damals schon. Und da ist eben einer dieser fränkischen Adeligen oder bayerischen Adeligen als Markgraf bestellt worden.
Und das war der?
Das war Liutbold, Liutbald oder wir bleiben bei Leopold. Und es waren eben Liutbaldinger, haben die Kassen. Und sind dann später im 15. Jahrhundert oder im 14. Jahrhundert sind die zu Babenbergern ernannt worden. Also eben aus der Gegend und das war ganz einfach.
Ah, Babenberger ist quasi der Ortsname.
Ja, von wo sie kommen.
Okay, und dann? Was ist dann passiert?
Die sind nicht nach Wien gekommen, die sind halt immer mehr nach Osten gezogen und haben Wien relativ spät, erst im 12. Jahrhundert, zu ihrer Residenz gemacht. Die haben dann, Melk war sehr wichtig, dann Gas am Kampf, dann Tulln. Und dann, also das, man kann jetzt nicht alle erwähnen, aber ich war zum Beispiel einer, der Leopold II., der, die haben ja alle eine Heiratspolitik betrieben. Mhm.
Und zwar, also heißt, die wollten einfach ihr Gebiet erweitern, dadurch, dass sie irgendjemanden heiraten, der was erbt.
Genau, der Ländereien besitzt. Und das waren rund um Wien die Vornbacher. Und dieser Leopold II. Hat eine gewisse Ita von Vornbach geheiratet und hat dadurch Besitzungen rund um Wien erworben.
Ich glaube, von den Vornbachern haben wir schon mal geredet. Kann das sein? In der Leasing-Folge.
Ja, könnte ohne weiteres sein. Ja. Mhm. Wobei diese Ing-Bezirke ja auf bayerische Besiedlungen hinweisen. Mhm. Und
ja, und was ist mit der Ita dann passiert? Weil die ist ja eine interessante Frau, oder?
Ja, die ist eine sehr interessante Frau. Und zwar hat, also der Leopold II. Ist gestorben, die Söhne waren, der Leopold III. War jetzt Markgraf. Und sie ist auf einmal vom Heiligen Feuer erfasst worden. Und zwar seit des ersten Kreuzzugs. Du weißt, da hat der Papst aufgerufen, dass man gegen Jerusalem befreien soll. Und es sind, also der erste Kreuzzug war, der Hauptkreuzzug war vorbei, aber es sind immer so Menschen noch nachgekommen. Und einem dieser Nachzügler hat sie die Ita mit ihren Frauen angeschlossen, weil sie auch auf einen Kreuzzug gehen wollte.
Coole Frau. Also eine frühe Tramperin.
Ja, wobei sie ganz sicher nicht mit dem Rucksack am Rücken getrampt ist, sondern mit großem Gefolge und unter damals möglichen Bequemlichkeiten gereist ist. Übrigens war das gar nicht so unüblich, dass Frauen auf Kreuzzüge mit sind. Ich glaube, die Eleonore von Aquitanien ist auch mit ihrem ersten Mann.
Ich meine, ist ja auch interessant.
Heiligen Land gewesen, ja. Also jedenfalls ist diese Ita und ein gewisser Wilhelm aus, weiß nicht wo, irgendwo aus dem deutschsprachigen Raum, die mussten ja alle über Byzanz. Byzanz waren die Kaiser, die griechischen, das Oströmische Reich, aber das waren Griechen alles, und die mussten über Byzanz, und da haben sie den Kaiser, diese Ita, hat dem Kaiser sozusagen einen Treueid schwören müssen, dass Gebiete an ihn abgetreten oder eroberte Gebiete unter seine Oberhoheit kommen, was darauf schließen lässt, dass sie sehr, sehr angesehen war. Mhm. Weil das überhaupt zum Kaiser vorgelassen worden ist und das dort empfangen worden ist und so weiter. Und sie ist dann von dort weiter gereist und scheint in der Gegend von heutigen Kilikien, also in der Osttürkei, von Seldschuken überfallen zu sein. Die ganze Partie scheint aufgerieben worden zu sein.
Und ermordet.
Es ist anzunehmen, weil wenn man es gefangen genommen hätte, hätte man wahrscheinlich ein Lösegeld für sie verlangt. Das wäre irgendwo verzeichnet, das ist aber nicht. Aber es gibt diese wunderhübsche Geschichte, dass sie gar nicht getötet worden ist, sondern von einem hohen Fürsten der Seldschuken. Der hat sie gesehen, sie muss so zwischen 45 und 55 gewesen sein, man weiß nicht. Der hat sie gesehen und war total von ihr beeindruckt, weil sie schön, gescheit, was weiß ich nicht alles war. Ja. Und dass die mit dem angeblich noch ein Kind bekommen habe. Mhm. Und dieser Sohn ist dann bekannter islamischer Held geworden.
Mhm. Gut, ist österreichisch-seldschukische Freundschaft.
Jawohl, ist wunderbar, was denn? Sinone vero, e ben trovato.
Und, gute Geschichte auf jeden Fall. Ich finde, auch wenn der zweite Teil umwoben ist, sagenumwoben, ich finde den ersten Teil, dass diese Frau mit ihrer Entourage aufgebrochen ist auf Abenteuer, das gefällt mir schon mal sehr.
Ist schon einmal was Besonderes. Und interessanterweise wird sie aber in der Geschichtsschreibung, weil ihr Enkel, der Otto von Freising, war ja einer der bekanntesten
Chronisten.
Und der erwähnt sie überhaupt nicht. Und es wird nur in Melk ist irgendwo ein Stein, man kann nicht wirklich ein Grabstein sein, aber dass sie gestorben ist in Grätia. Also sie selber wird eigentlich.
Ja, interessant, was es alles für Geschichten gibt. Stell dir mal vor, du stehst in Melk vor diesem Stein, denkst, aha, na, irgendwer ist gestorben. Ja. Und eigentlich hat die so eine tolle Geschichte.
Ja, es ist wirklich eine Gemeinheit, dass man sie nicht zurückbeamen kann. Mhm. Ich finde das sehr ungerecht. Gut, ist aber so. Ja, und ihr so.
Ja, sehr spannend. Du, Fritzi, aber diese interessanten Frauenschicksale, die oder Schicksale, diese interessanten Frauengeschichten, die haben ja noch eine weitere Bedeutung auf die Stadt Wien, oder? Wen gibt es denn da noch?
Naja, die nächste war eigentlich, war die mehr oder weniger, ja, war die Schwiegertochter von dieser Ita. Die nächste interessante Frau, das war die Agnes, die Salierin, ja.
Die Salierin, aber von der erzählen wir das nächste Mal.
Machen wir das.
Gut, in diesem Sinne, liebe Fritzi, wünsche ich dir einen schönen Tag und ja. In Gedanken zumindest eine gute Reise in den Süden. Einfach nur so, weil man das jetzt nach Griechenland und in die Türkei und wo man halt sonst gerade gerne hin würde.
Ich sehe dich schon in Gedanken mit der ITA nach Kreuzfahrten.
Fände ich eh interessant, so über Land bis nach Jerusalem.
Ja, aber sie hat halt nicht geschafft.
Ja, na, das eben das das ist vielleicht, man muss dann doch besser aufpassen.
Okay.
Na gut, Fritzi, bis zum nächsten Mal. Servus, Fritzi.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.